Also es gab für mich einige sehr, sehr obskure Momente. Das waren meistens die, die das System aktiv bespielt haben.
Ich fand es sehr interessant und auch in einem besonders außergewöhnlichen Setting.
Es war super spannend, jetzt hier in dem Bunker zu sein. Man hat echt die Zeit vergessen.
Im Foyer, ein Podcast aus dem Theater über das Theater.
Als ich dann zum zweiten Mal abgestuft worden bin, hat irgendwie so eine Hilflosigkeit eingesetzt.
Okay, jetzt bin ich dann noch tiefer in meine Immersion drin und gleichzeitig schreit was in einem drin, oh Gott, warum?
Ja, das wird mir definitiv in Erinnerung bleiben.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Im Foyer. Mein Name ist Lukas und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Dieses Mal bin ich von Berlin extra nach Schweinfurt gefahren. Dort habe ich mir Healing angeguckt. Und angeguckt trifft es nicht so ganz, denn ich habe bei Healing mitgespielt. Denn bei dem Stück von Denial of Service Fail handelt es sich um ein immersives Theaterstück. Das ist eine besondere Form, bei der man als Besucherin nicht nur zuschaut, sondern selbst mitmacht. Das Ganze fand in einem alten Bunker in der Innenstadt von Schweinfurt statt. Dabei tauchen wir ein in die dystopische Welt von The Nation.
Ja, The Nation ist irgendwie so ein Unort. Man könnte sich vorstellen, vielleicht so groß wie die Europäische Union heutzutage. Im Grunde kann man sagen, einfach eine Gemeinschaft von Menschen, die sich darauf geeinigt hat, nach diesem Life-Score zu leben. Das Leben in The Nation ist so geregelt, dass Leute ab einem gewissen Alter autonom werden. Nennt sich dann LIS, also Life-Score-Autonomie. Danach sind sie auf sich selber gestellt. Wenn sie das nicht hinkriegen, danach funktionieren, ein funktionierender Teil der Gesellschaft zu sein, dann kommen sie irgendwann nach Farewell. Farewell ist noch so ein Unort in unserem Spiel, über den man auch besser nicht spricht. Niemand weiß genau, was mit Menschen passiert, die nach Farewell kommen. Sie kommen auf jeden Fall nicht zurück.
Das war Vanya Neite, einer der führenden Köpfe bei der Entwicklung von Healing. Das ganze Interview mit ihm könnt ihr euch im Anschluss anhören. Zuerst will ich euch von meinen Erfahrungen bei Healing erzählen. Wir stehen mit einigen weiteren Leuten vor dem riesengroßen Betonklotz, mitten in Schweinfurt. Während des Zweiten Weltkriegs gebaut, sollte er über 1500 Menschen einen Unterschlupf bieten. Jetzt steht er unter anderem für Kunstprojekte zur Verfügung. Wir warten darauf, dass wir hineingelassen werden. 6 Stunden sollen wir hier verbringen, doch nur 4 davon wird auch gespielt. Endlich öffnet Vanya uns die Tür. Wir dürfen eintreten. Es ist dunkel. Überall liegen Kabel herum. Elektrische Displays ersetzen die Türschlösser. Bunte Lichtstrahlen blitzen auf. Wir werden in einen Raum geführt, abseits des Spielbereichs. Hier dürfen wir unsere Sachen ablegen. Danach nehmen wir Platz auf ramponierten Sofas und Sesseln und lassen uns von Vanya erklären, woran wir heute teilnehmen dürfen.
Ja, ich würde sagen, es ist in allererster Linie erstmal ein Spiel, ein Live-Spiel, manche sagen auch Live-Rollenspiel. Die Beteiligten, die hierher kommen, die kriegen alle eine eigene Spielfigur. Zusammen mit Performenden spielen die dann hier ja ein fiktives Setting. Die spielen das zusammen mit Leuten, die online sind, zu Hause am Computer sitzen und mitspielen. Wir sind hier über Kameras und über Mikrofone verbunden miteinander. Und das Setting des Spiels ist eine Einrichtung, in der Menschen in die Gesellschaft wieder eingegliedert werden sollen. Das Ganze ist eingebettet in eine sehr, sehr abgespacede, glamouröse Unterhaltungsshow, die alle Menschen da draußen gucken, um sich ein schlechtes Beispiel zu nehmen und sich zu freuen, dass sie dort noch nicht gelandet sind. Das heißt, da werden Gestalten, die nicht in der Lage waren, sich konform zu verhalten, die Sand im Getriebe waren von dieser faschistischen Gesellschaft, die werden dort vorgeführt und müssen Aufgaben machen und beweisen, dass Menschen so zu funktionieren wie der LIS, das ist der Life-Score, das vorsieht. Dieser Life-Score, das ist ein Sozialkreditsystem, regelt den ganzen Alltag der Menschen in dieser fiktiven Welt. Das heißt, abhängig davon, wie gut mein Life-Score ist, habe ich Zugang zu öffentlichen Gütern, bin ich gesellschaftlich geachtet oder nicht. Das heißt, das regelt mein ganzes Leben. Das heißt, ich bin auch darauf angewiesen natürlich, dass die Menschen um mich herum mich gut bewerten und andersrum auch und so weiter und so fort.
Das Setting bei Healing ist krass. Es geht um Überwachung und Ausgrenzung in einem faschistischen System. Bei sowas mitzumachen, kann an manchen Stellen echt zu viel werden. Damit trotzdem alle eine positive Erfahrung aus dem Spiel mitnehmen, gibt es einige Regeln. Diese Regeln sind vom LARP, also Live-Action-Rollenspiel, übernommen. Die Wirklich-Wirklich-Regel, um deutlich zu machen, dass man gerade etwas wirklich ernst meint. Nicht nur in der Fiktion. Zum Beispiel, mein Bein tut wirklich, wirklich weh, ich kann dir gerade nicht folgen. Außerdem das Raus-Xen. Man hält seine Arme in X-Form vor seine Brust und verschwindet aus dem Spiel, wie mit einem Unsichtbarkeitsumhang. Während des Spiels bleibt der Raum, in dem wir gerade sitzen, ein Rückzugsort, der jederzeit aufgesucht werden darf. Und dann geht es auch schon los. Wir werden in kleinen Gruppen in das Spiel entlassen. Kurz dürfen wir uns im Bunker umschauen, der jetzt kein Bunker mehr ist, sondern eine Besserungsanstalt in The Nation. Mir fallen die ganzen Kameras auf. Überall. Wir werden beobachtet, ununterbrochen. Ehe wir wirklich Zeit haben, uns die Räume anzugucken, werden wir in den Hauptsaal gerufen. Don't be sad. Insgesamt vierstündiges Spiel, welches uns in eine Welt entführt. Oder zumindest versucht, denn die Technik streikt gelegentlich. Aber dazu später mehr. Die technischen Schwierigkeiten sollten noch einen großen Einfluss auf das Ende des Spiels haben. Im Hauptsaal wird der aktuelle Listpunktewert der Teilnehmenden an eine Wand projiziert. Wir sind nur zu Besuch in der Healing-Anstalt. Die Performenden sind Dauergäste. Wir werden ihnen zugeteilt, damit sie uns rumführen können. Sweetheart, ein großer blonder Mann, soll mich rumführen. Ich stelle mich ihm als Anwalt vor, der aufgrund von ein paar unglücklichen Zufällen in eine tiefere Klasse abgestiegen ist. Sweetheart hört aufmerksam zu und ehe ich mich versehe, zieht er mich in eine dunkle Ecke und fragt mich, ob ich nicht sein Anwalt sein will. Er braucht einen. Ich lasse mich darauf ein. Vielleicht kann ich dadurch ja mehr über ihn erfahren. Was er nicht weiß, ich gehöre einer Rebellengruppe an, die versucht, The Nation zu stürzen. Zumindest habe ich mir das im Vorhinein so überlegt. Bereits einige Wochen vor Spielbeginn durfte man sich online einen Charakter anlegen. Auf der Open-Source-Plattform Nexus, die von DOSFail selbst programmiert wird. Datenschutz hat für die Gruppe höchste Priorität. Der Inhalt ihrer Stücke färbt auch auf ihre Arbeitsweise ab. Auf Nexus konnten die SpielerInnen auch kurze Beschreibungen der eingewiesenen Personen durchlesen. Deswegen weiß ich auch schon so einiges über den ach so lieben Sweetheart. Gemeinsam betreten wir verschiedene Räume. Wir halten unsere individuellen Chipkarten an die Türschlösser und können eintreten. Aber nur, wenn unser Punktestand für den Raum ausreichend ist. In der Besserungsanstalt gibt es viele verschiedene Räume. Einen mit Brettspielen und Sofas oder auch einen dunklen Raum mit verspiegelter Decke. Den pinken Raum werde ich so schnell nicht wieder vergessen. Sweetheart war früher, vor seiner Zeit bei Healing, im Fernsehen tätig. Er moderierte die Erfolgssendung Lion or Puppy, Löwe oder Welpe. Und da Healing nicht nur eine Anstalt ist, sondern auch die beliebteste Fernsehsendung in The Nation, muss sie Quote bringen. Dementsprechend durfte der ach so liebe Sweetheart die Sendung fortführen, trotz seiner Einweisung. Im pinken Raum, wo wir dank der Chipkarte von Sweetheart reinkommen, spielen wir also Lion or Puppy. Und das mit vollem Einsatz. Ich darf mir aussuchen, welche Kleidung alle im Raum tragen dürfen. Ich nehme eine sehr enge, pinke Leggings und ein dazu passendes Oberteil vom Kleiderständer und reiche es Sweetheart. Er zögert kurz, doch dann verschwindet er hinter einem Vorhang. Nach einigem schmerzhaften Gestöhne tritt er in Form gepresst hervor. Die Leggings und das Oberteil stehen ihm vortrefflich. Neben Sweetheart und mir ist noch eine weitere Person in dem Raum. Ich verpasse ihr eine Art Bärenkostüm. Unsere Mitspielerin im Bärenkostüm ist Kim Hack, aka Kimikaze, eine ehemalige Soldatin, die einen Drohnenangriff auf ihre eigenen Leute ausgeführt hat. Sie gehört zu den Rebellen. Damit bin ich also in einem Raum mit dem ach so lieben Sweetheart und einer verbündeten Rebellin. Doch einer muss diesen Raum mit weniger und einer mit mehr Listpunkten verlassen. So funktioniert Healing. Wir knien auf dem kleinen Laufsteg und tun so, als seien wir kleine Welpen oder Löwen. Lion or Puppy halt. Sweetheart macht es vor und heizt die Stimmung an. Bewertet werden wir von einem digitalen Spieler, der uns durch die Kamera beobachtet, Anweisungen gibt und natürlich auch zuhört. falls wir versuchen sollten, heimlich Informationen auszutauschen. Ein falsches Wort und meine Doppelrolle als Rebell und systemtreuer Anwalt würde auffallen. Ich lasse mich von Kimmy Katz nicht beirren und singe zum krönenden Abschluss meiner Performance die Hymne von The Nation. Man muss Opfer bringen. Jetzt darf der Online-Spieler bewerten, ob Kimmy oder ich besser war. Kimmy Katz verliert. Sie rennt wütend raus. High Five, Sweetheart und ich stürzen uns in weitere Räume, um noch mehr Punkte zu sammeln. In der folgenden Stunde wird die Sache dann aber immer komplizierter. Ich muss erfahren, was Sweetheart verbrochen hat und gleichzeitig Kimmy Katzes Vertrauen zurückgewinnen, ohne dass Sweetheart oder einer der Online-Spielenden etwas merkt. Im schwarzen Raum mit der verspiegelten Decke habe ich Sweetheart dann fast soweit. In diesem Raum geht es darum, Geheimnisse zu offenbaren. Mit dabei ist auch Clara Hoeks, eine systemkritische Journalistin.
Mein Name ist Clara Hoeks. Ich befinde mich seit 21 Tagen im Hungerstreik. Ich fordere Gerechtigkeit für die 6.400 Arbeiterinnen von Velux Incorporated, die aufgrund von Downratings ihre Jobs verloren haben. Ich fordere eine lückenlose Aufklärung über Manipulationen im List-System. Ich fordere ein Ende der willkürlichen Restriktionen, die mich seit 3 Staffeln in Healing halten. Ich will freie und ungehinderte journalistische Arbeit in den südwestlichen Territorien. Ich will mit den Produzenten sprechen.
Ich versuche, Sweetheart einzureden, dass er bloß ehrlich zu sein braucht, damit die Menschen ihm verzeihen. Der Plan geht nach hinten los. Am Ende gesteht Sweetheart nur die Liebe zu seinen Fans, verkauft es aber als die große Offenbarung. Er kommt damit durch. Clara Hoeks und die anderen Spieler verlieren Punkte, während die Online-Spieler Sweetheart und mich mit Punkten überschütten. Danach gibt es wieder ein Zusammenkommen im Hauptraum. Aktueller Punktestand, Hymne, Pause. Wir alle sitzen wieder im Pausenraum und sammeln unsere Kräfte für die zweite Runde. Leider haben aber nicht alle so viel Glück mit ihren SpielpartnerInnen. Wegen Krankheit mussten einige absagen, analog und digital.
Ich hätte eine mehr Kommunikation mit den Online-Teilnehmenden cool gefunden. Obwohl es auch irgendwie krass war, weil man so jetzt dieses Gefühl von ausgeliefert sein hatte. Man hatte keinen Einfluss auf die, ja, was die Online-Teilnehmenden gemacht haben. Und die waren in das Tribunal und durften entscheiden. Von daher war das auch wahrscheinlich Teil des Spielerlebnisses, dass man sich da irgendwie nicht so richtig Kontakt haben konnte.
Ich glaube, dass es eher das Ding, mehr Anspielpartner gehabt hätte online, um eben hier vielleicht auch, ich sag mal, die positiveren Spiele vielleicht noch mitnehmen zu können, um so einen Ausgleich zu schaffen zu der eigentlich sehr tristen, eingesperrten Stimmung, weil für mich hatte das hier was von wie so einer Klapse. Die Leute waren alle ein bisschen gaga und weird und man wusste nicht, wem man trauen kann.
Also es haben zum Beispiel Möglichkeiten gefehlt, die Online-Spieler gezielt anzusprechen, beziehungsweise die Möglichkeiten waren da, aber es hat nicht immer jemand reagiert.
Die Dynamik geht vor allem dann auf, wenn alles zusammenkommt. Performende, analoge und digitale SpielerInnen. Wenn keine digitalen SpielerInnen mit im Raum sind, fällt die Kontrollinstanz weg, die dem Spiel ihre Spannung verleiht. Doch daraus ergeben sich auch Möglichkeiten, wie zum Beispiel kurz vor der Pause, wo mir Sweetheart etwas anvertrauen konnte. Er erzählte mir von illegalen Geschäften, die er mit Leuten außerhalb von The Nation mache. Ich will meine Informationen über Sweetheart weitergeben, doch ich merke auch, wie ich vom Spiel immer weiter korrumpiert werde. Mittlerweile bin ich durch die Strahlkraft von Sweetheart der Spieler mit dem zweithöchsten Liz-Wert und leider macht es Spaß, gut bewertet zu werden. Doch ich will mein rebellisches Gedankengut nicht verraten. Dieses System ist falsch, moralisch nicht in Ordnung und leider wird es immer mehr zur Realität.
Ja, wenn es um Sozialkredit geht, ist, glaube ich, China schon das beste Beispiel, wo eine ganz krasse Öffentlichkeit herrscht zu ganz vielen Dingen, aber auch sehr stark reguliert wird, wer Zugang zu welchen Informationen hat, wo Menschen auch öffentlich dafür sanktioniert werden, dass sie gewisse Dinge nicht einhalten, was die Überwachung angeht. Mehr Überwachung als in einigen Hauptstädten Europas ist eigentlich fast nicht mehr möglich. Aber es wird irgendwie als völlig selbstverständlich angesehen, dass ich durch London laufe und und man kann mir bei jedem Schritt zusehen. Ich finde es eine absolut gruselige Vorstellung. Ich finde es auch total gruselig, wie oft ich es nicht auf dem Schirm habe. Ja, viel Fantasy ist da nicht dran.
In der zweiten Hälfte treffe ich wieder auf Kimi Katze. In der Bar tauschen wir uns aus. Ich erzähle ihr von meinen Informationen über Sweetheart. Sie sagt mir, ich solle mich im blauen Raum mit einem digitalen Spieler treffen, der möglicherweise auf unserer Seite steht. Kurz glauben wir, dass wir unserem Plan endlich näher kommen, das System vielleicht stürzen zu können. Ich spreche mit dem digitalen Spieler und er will uns tatsächlich helfen. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse. Bei der kommenden Versammlung erfahren wir die neuesten Liz-Werte. Kimi Katze ist gefährlich nah dran abzurutschen und nach Farewell verbannt zu werden. Der Ort, von wo noch niemand zurückgekehrt ist. Das war dann wohl auch der Auslöser für das, was dann geschehen ist. Sie schrie alles, was ich ihr über Sweetheart erzählt habe, heraus. Alle hören, was ich Kimi im Geheimen erzählt habe. Kurz wirkt es, als wenn die Stimmung kippen würde und sich alle gegen Sweetheart stellen würden. Doch mit ruhiger Stimme erklärt der, ach so liebe Sweetheart, Kimi Katze für neidisch. Auf seinen hohen Liz-Score. Sie habe sich alles ausgedacht, es sei ein Höhengespinst. Alle lassen sich von seinem Charme blenden und Kimi Katze greift zu dem letzten Mittel. Sie enttarnt mich als ihren Informanten. Und statt zu ihr zu halten, mich gegen Sweetheart aufzulehnen, leugne ich sie und verpasse die einzige Chance, Sweetheart tatsächlich auffliegen zu lassen. Die Punktzahl von Kimi Katze befindet sich im freien Fall. Meine Intrige gegen Sweetheart liegt eigentlich auf dem Tisch, doch Sweetheart tut mir gegenüber so, als wüsste er von nichts. Das verwirrt mich zunächst, doch was ich nicht ahne, ist, dass Sweetheart uns allen einen Schritt voraus ist. Ehe ich mit unserem digitalen Unterstützer noch einmal in Kontakt treten kann, versagt das Liz-System. Die Chipkarten funktionieren nicht mehr. Kein Raum kann mehr betreten werden. Die Karten weisen uns plötzlich als wer anders aus. Der Einzige, der von der Sache zu profitieren scheint, ist Sweetheart. Erst jetzt fangen die anderen SpielerInnen an, ihn zu verdächtigen. Er habe etwas mit dem Techniker ausgemacht, um sich selbst aus der Anstalt zu mogeln. Alle spielen verrückt, rennen umher und schreien sich an. Es ist, als wenn die Besserungsanstalt zu einer Irrenanstalt mutiert wäre. Schließlich flippen selbst die ModeratorInnen von Healing aus. Falcon Eye genannt. Ihre schreienden Stimmen verkünden über die Lautsprecher, alles sei scheißegal, alles sei scheißegal, everything is broken, ihr seid alle frei. Als dieser Satz fällt, stürmen wir alle raus. Nach 5 Stunden das erste Mal wieder Tageslicht. Die Freude ist riesig. Sweetheart wirft sich auf den Boden und küsst den Asphalt. Erst langsam wird deutlich, dass das Spiel ein Ende gefunden hat. In der Nachbesprechung erfahren wir, es habe ein technisches Problem gegeben, was zu diesem einmaligen Ende geführt habe. Doch um ehrlich zu sein, habe ich da meine Zweifel. Ob es geplant war oder ob es wirklich technische Schwierigkeiten gab, wie weit reicht die Immersion, wo fängt das Spiel an und wo hört es auf? Und am allerwichtigsten, zeigt dieses Ende nicht umso mehr, wie gefährlich Sozialkreditsysteme sind? In jedem Fall war es eine sehr interessante und erschreckende Erfahrung, in eine Welt der Überwachung und Beurteilung einzutauchen und zu sehen, wie man selbst damit umgeht. Am nächsten Morgen habe ich Vanya weitere Fragen zur Inszenierung gestellt. Ach, und nur damit ihr euch nicht wundert, ich war bei dem Interview sehr heiser.
Schön, dass du hier bist, Vanya. Ich stell dich doch einfach einmal gerne vor.
Hallo, ich bin Vanya Neite. Ich bin Künstler und ich bin hier gerade im Spitalseebunker in Schweinfurt, wo ich gemeinsam mit denialofservice.fail, das ist ein Netzwerk sehr verschiedener Kunstschaffender, die zusammen erlebnisreiche Kunst kreieren wollen, bin ich hier gelandet im Bunker und wir setzen hier gerade das Projekt Healing um. Das ist ein Spiel-Theaterprojekt.
Ja, wie er auf das Projekt gekommen ist und wie das entstanden ist, das fände ich spannend.
Ja, also ich glaube, einige Leute, die da so federführend am Anfang die Ideen gestiftet haben, haben ziemliches Faible für solche Settings, für das, was inzwischen sowas wie ein gefestigtes dystopisches Genre ist. Da gibt es ja inzwischen eine ganze Bandbreite auch an absolut popkulturellen Mainstream-Settings, Also das, was man ja Extrapolation nennt, wir versuchen eine jetzige Situation weiterzudenken, wie könnte sie in ein paar Jahren sein, ist natürlich eine total super Sache. Man kann sich überlegen, okay, wenn wir jetzt in unserer realen Welt, ich sage es immer in Anführungszeichen, wenn wir jetzt diesen Weg weitergehen, dann könnten wir da und da landen. Diese Visionen haben sich, glaube ich, sind immer finsterer geworden, so meine ganz persönliche Wahrnehmung über die letzten Jahre. Könnte damit zusammenhängen, dass natürlich wir auch ganz konkrete Perspektiven haben für die nächsten Jahre, die ganz schön finster sind. Und das irgendwie nachzuspielen aus der Freude am Spiel oder aus der Freude am Setting, finde ich fast ein bisschen problematisch. Also so den eigenen Untergang zu spielen, während der stattfindet, ist schon eigentlich eine total abgefahrene Idee. Das heißt, wir wollten schon gerne ein Setting irgendwie erzählen, wenn wir schon irgendwo in diesem Fahrwasser unterwegs sind, wo man ein bisschen stärker andocken kann, was nicht so so einen starken Fantasy-Einklang hat, also nicht, wo nicht so diese Behauptung mitschwingt von, das ist jetzt eine andere Welt oder sowas, sondern wo man ganz klar auch Bezüge herstellen kann. Also eine Überwachung ist ein absolut großes Thema in unserem Setting. Wir gewöhnen uns selber in unserem Leben immer mehr daran, dass wir überall überwacht werden, dass wir sehr wenig Kontrolle darüber haben, wer eigentlich Daten von uns hat, wer Material von uns hat, Personendaten verwaltet. Das wird immer mehr Common Sense, dass es in Ordnung ist, dass Leute einen filmen, zum Beispiel in der Öffentlichkeit. Das heißt irgendwie, wir haben schon ein Setting gesucht, wo man andocken kann und was auch, wo man vielleicht auch eher was Aktivierendes rauszieht, als dass man sich darin suhlt, dass die Dinge irgendwie dreckig und abgefuckt sind. Also es macht natürlich auch Spaß, irgendwie hier durch diesen lichtgefluteten Bunker zu laufen, der irgendwie ja in abgefahrenen Farben unterwegs ist, wo es irgendwie grummelt und wummert und wo es ja irgendwie so eine, hat ja schon so ein bisschen einen futuristischen Flair oder auch viel von so, ja, inzwischen schon fast wieder so angestaubten Sci-Fi-Ästhetiken und so und überhaupt so ein bisschen ein Gefühl von angestaubten Visionen und Welten, die sich selbst schon wieder ein bisschen verbrauchen, so.
Also mich würde tatsächlich auch die wissenschaftliche Begleitung beziehungsweise die entsprechende Auswertung dann interessieren, wie das Projekt dann letztendlich auch verwertet wird.
Es klang ja auch an der einen oder anderen Stelle an, dass Healing ein Experiment ist. Welche Rolle spielen da wissenschaftliche Überlegungen?
Ja, ich habe jetzt sonst in der Kommunikation oder wir haben das Wort Experiment schon eigentlich eher gemieden tendenziell. Einfach weil auch mit diesem Bunker-Setting und mit Überwachung und man sperrt irgendwo Menschen ein, dann ist das irgendwie so eine Verbesserungseinrichtung oder sowas. Da kommen ganz viele Assoziationen mit, die ich total unpassend finde für das Spiel. Also auch konkret so Projekte wie in den 90ern We Live in Public oder sowas. Also dieses Projekt von diesem Internet-Pionier Josh Harris, der ganz viele Menschen in diesem Bunker hat und die gefilmt hat, wo ja Menschen natürlich sehr schnell ankommen mit auch ganz vielen so urbanen Legenden über irgendwelche sozialen Experimente. Wir machen hier kein soziales Experiment, gar nicht. Du hast mitgespielt. Eine der ersten Sachen, die ich den Leuten sage, ist, jederzeit, wenn ihr euch unwohl fühlt, macht eine Pause oder geht auch raus, das ist gar kein Problem. Menschen sind immer wichtiger als das Spiel. Das heißt, auf der Ebene ist das überhaupt kein Experiment. Womit wir experimentieren, sind Spielformen, sind Formen von Publikumsbeteiligung und allgemein von Beteiligung, von Vernetzung, auch mit der Verbindung von Medien innerhalb von einem Spiel. Also ich meine Experiment auf jeden Fall insofern, als dass wir Technologie verwenden, die es vor ein paar Jahren so nicht gab oder man hätte es auf jeden Fall so nicht umsetzen können. Das alles auf Open-Source-Basis. Open-Source ist eine total tolle Sache ist für uns. Wir wollten ganz klar ein Community-basiertes Ding hier machen, was Leute auch mitgestalten können. Es bringt aber auch einfach immer einen experimentellen Anteil mit sich. Also du kannst natürlich hingehen und dir für sehr, sehr viel Geld hier ein komplett fertiges System reinsetzen lassen. Wir haben schon versucht, was zu entwickeln, was sehr auf unsere Bedürfnisse angepasst ist. Dann kommen da noch andere Anteile rein, immersives Theater und Performance und natürlich Videospiele, Mixed Reality Games. Am Ende vom Tag ist es eine sehr wilde Rollenspielmischung geworden, würde ich sagen. Und das, darin liegt vor allem für mich das Experiment. Also überhaupt die Herangehensweise zu sagen, wir entwickeln jetzt was, worin wir auch scheitern können. Das ist natürlich eine ziemliche Packung. Also für mich ist es eine ziemliche Herausforderung zwischendurch, das auch zu sagen, okay, wir müssen jetzt ein paar Sachen mit offenem Ausgang entwickeln wir hier und entwickeln auch dann viel im Prozess. Und das war jetzt richtig, richtig harte Arbeit teilweise. Und trotzdem haben wir während der Durchführung auch gemerkt, hier und da fehlen uns auch Tools oder das Dinge sind nicht zugänglich genug, einfach weil nicht alle Leute absolut geübt darin sind, so ein Online-Spiel in der Form irgendwie auch durchzuführen und diese ganze Technik zu bedienen. Wir auch selber in Sachen teilweise nicht geübt sind, weil wir sie dafür entwickelt haben. Und diese Sachen zusammenzuführen, dass wirklich am Ende ein dynamisches Spiel entsteht, wo auch alle Beteiligten Spaß haben, das ist ein ziemliches Experiment und das ist eine ziemliche Herausforderung. Insofern, ja, da trifft das Wort Experiment auf jeden Fall zu. In Bezug auf Umgang mit Menschen und so weiter, würde ich das auf jeden Fall ganz anders beschreiben.
Warum wurde als Ort der Bunker in Schweinfurt ausgewählt?
Jetzt ist ja auch der Ort ein ganz besonderer. Wieso habt ihr euch denn für den Spitalseebunker in Schweinfurt entschieden?
Ja, ist auf jeden Fall ein besonderer Ort. Ich habe jetzt über die letzten Wochen so eine ganz seltsame Hassliebe zu diesem Bunker entwickelt. Es ist halt, man vergisst die Zeit hier drin. Es ist 10 Grad kälter als draußen. Das ist eine absolut eigene Welt für sich. Es ist total abgefahren. Der Spitalseebunker ist ganz konkret. Da sind wir drauf gestoßen, weil der Simon Saale-Müller, der hier in der Produktion beteiligt ist, hier schon mal ein Projekt gemacht hat. Zusammen mit einem lokalen Verein, das ist der Kulturpakt für Schweinfurt e.V., mit dem wir jetzt auch eine Kooperation machen für das Projekt hier, die uns sehr viel unterstützt haben, uns auch hier lokal zu vernetzen. Der Bunker selber ja, ist in Privatbesitz. Die Person, der das gehört, hat uns den netterweise zur Verfügung gestellt. So ist halt, das ist halt super, so ein Angebot nimmt man gerne an. Ja, wir haben zuletzt eher in Berlin und Hamburg gespielt. Schweinfurt ist ein ganz anderer Ort. Ich finde sowas immer total spannend, irgendwo hinzukommen, sich da auch reinzuzecken und rauszufinden, was geht hier eigentlich ab. Das war für mich auf jeden Fall so die größte Motivation, hierher zu kommen. Einfach sehr reizvoll finde, mal ein bisschen den Horizont zu erweitern, wer eigentlich mitspielen kann und so. Und es ist ein ganz anderes Publikum, das muss man einfach so sagen, hier in Schweinfurt als in Hamburg oder sowas. Vor allem, wenn man sonst in einem sehr, auch manchmal in einem sehr festgelegten Rahmen unterwegs ist. Wenn ich irgendwie in der freien Kulturszene in Hamburg ein Stück mache, dann kommt die freie Kulturszene in Hamburg. Und natürlich leben in Hamburg noch ganz viele andere Menschen, die ganz anders drauf sind. Aber auch da hab ich den Eindruck, muss man erstmal einen Zugang finden manchmal. Und das fällt hier tatsächlich ein bisschen leichter. Und so haben wir halt jetzt hier ein Publikum, das sind teilweise Leute, die kommen aus Norddeutschland hier runtergefahren, die wollen gerne ein Live-Rollenspiel spielen, machen das die ganze Zeit. Andere Leute haben noch nie ein Rollenspiel gespielt. Andere haben Lust auf ein Videospiel. Und andere Leute interessieren sich für dieses Thema Datensicherheit, Technokratie und kommen deshalb.
Was ich Vanja noch mal fragen würde, wäre tatsächlich Folgendes. Ich würde sehr, sehr gerne wissen, wie viel Gesamtzeit in A, Design, B, Programmieren der Systeme und C, in den Bau des ganzen Sets geflossen sind. Weil es ist ja meistens sehr viel mehr, als man denkt. Und das war, ich glaube, auch ziemlich viel Arbeit.
Es ist immer so ein bisschen schwer abzugrenzen. Ne? Wir sind jetzt seit Juni hier, also Teile des Teams, haben seitdem angefangen, hier aufzubauen, uns hier einzunisten, Produktionsbüro einzurichten, seitdem richtig reingeklotzt hier, seit wir in Schweinfurt sind. Aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs von so einem Projekt. Und jetzt wirklich intensiv dran gearbeitet haben wir jetzt auf jeden Fall schon gut über ein halbes Jahr. Die ersten konkreten Konzepte, ich denke im November letzten Jahres, Oktober, November, dass wir Anträge eingereicht haben, um das von öffentlichen Geldern auch zu finanzieren. Und seitdem hat es dann immer mehr Fahrt aufgenommen. Aber jetzt der Simon, der hier gerade im Hintergrund die Technik einrichtet, der ist absolut seit einem halben Jahr in Vollrotation dafür, zusammen mit einem anderen Menschen, mit einem Haufen anderer Menschen. Also es ist inzwischen ein sehr, sehr vielköpfiges Team, was dahinter ist, die alle so ja auch in ihren einzelnen Gewerken immer mal in einzelnen Workforces irgendwie ran sind. Aber wir haben durchgehend sehr intensiv daran gearbeitet jetzt das ganze Jahr.
Jetzt kam ja auch schon auf, dass Healing irgendwie einerseits eine Gameshow ist, andererseits vielleicht ein LARP, andererseits vielleicht ein immersives Theater. Was würdest du sagen? Ist Healing irgendwie eher ein LARP oder eher ein immersives Theaterstück? Und kannst du da vielleicht einen Unterschied bestimmen zwischen diesen beiden Sachen?
Ja. Ja, kurz zur Erläuterung, LARP heißt Live Action Roleplay. Das ist im Grunde, was ich meine, wenn ich sage Live-Rollenspiel. LARP ist für viele Leute in Deutschland irgendwie der gängige Begriff. Ich finde ihn manchmal ein bisschen wenig zugänglich. Ich würde sagen, es ist eher ein Live-Rollenspiel. Bei einem immersiven Theaterstück würde ich erstmal mal unterstellen, also ich spiele auch wirklich viel immersives Theater und liebe das total. Da habe ich aber grundsätzlich, würde ich sagen, ein bisschen mehr Kontrolle darüber, was passiert mit meinem Setting. Also im immersiven Theater ist es ja in der Regel so, dass die Leute das Publikum als sie selbst kommen. Also wenn ich da reingehe, dann gehe ich da als Vanya Neite hin. Hier kann ich mir einen eigenen Charakter ausdenken, der mir auch einen gewissen Schutz gibt irgendwie, der mir einen anderen Zugang gibt zum Setting. Das ist auf jeden Fall der zentrale Unterschied. Im Theater gibt es ein Publikum, das gibt es im Live-Rollenspiel nicht. Da spielen alle Beteiligten mit. Die spielen auch für sich selber, die spielen nicht für eine Show. Also die spielen auch für ihr eigenes Erlebnis. Die spielen auch, wenn niemand sonst im Raum ist. Die spielen nicht dafür, dass man ihnen zuguckt oder dass jemand das anschließend jetzt total gut findet, was die spielen, sondern da geht es wirklich um gemeinsames Erzählen von Geschichten, um eine gemeinsame Spielerfahrung, um darum, was auszuprobieren, so die Grundverhältnisse ein bisschen zu verändern und zu überlegen, was passiert dann eigentlich. Ich habe ganz, ganz viel Liebe für Rollenspiele, weil ich einfach finde, das ist, also für mich ist es einfach die dynamischste Spielform, die ich so kenne. Auch als jemand, der das dann ausrichtet. Ich habe natürlich eine Vorstellung davon, was dann da passieren soll, was die Leute irgendwie mit nach Hause nehmen sollen. Aber ganz häufig passieren auch ganz viele ganz spannende Sachen, auf die ich gar keinen Einfluss habe, weil die Leute ja alle was mit reinbringen, auf einmal super kreativ werden, ganz viel Spielszenen und auch einfach Plots entstehen, wo ich vorher nicht geahnt hätte, dass die entstehen können. Gibt mir, ja, also es nimmt mir natürlich, es nimmt mir ein bisschen, Kontrolle weg. Und gibt mir aber auch ganz viel Freiheit, weil ich weiß, ich kann darauf vertrauen, dass die Leute sich nicht darauf ausruhen, dass sie hier eine Show geboten bekommen, sondern die müssen partizipieren, die müssen gemeinsam gestalten und also ich muss ehrlich sagen, mir macht das irgendwie viel mehr Bock. Bin ich nicht die ganze Zeit am Produzieren, sondern es hat was Gemeinschaftliches. Es ist viel konsensualer, häufig. Ich will überhaupt nicht sagen, dass immersives Theater nicht konsensual sein kann. Ich habe nur oft die Erfahrung gemacht, dass da Spielsituationen entstehen, wo auf der Spielebene stärkere Hierarchien entstehen als im Live-Rollenspiel. Also wenn ich Darstellende habe, die genau wissen, was in diesem Stück vor sich geht, wie die Regeln dieses Ortes funktionieren, dann haben die wesentlich mehr Macht und Kontrolle über die Situation als ein Publikum, das da reinkommt und häufig überhaupt nicht weiß, wie die Regeln von diesem Ort sind, wonach der funktioniert. Und genau das sind dann häufig auch die Strategien der Vereinnahmung, die da stattfinden. Also dass ich Leute erstmal auch durchaus verunsichere und sie dann vereinnahme und sie dann reinhole auf die Weise. Das ist eine unheimlich effektive Spielweise, aber nicht eine, die allen Leuten sehr gut liegt. Also für manche Leute funktioniert es total gut oder in manchen Settings funktioniert es total gut und kann Spielsituationen produzieren, die du sonst nicht hast. Also ich finde, das ist eine total einmalige Qualität von immersivem Theater, auch Formen der Begegnung, die da drin stattfinden, dass Leute das schon auch als Freiraum wahrnehmen, als sie selbst mal Sachen zu sagen, vielleicht zu erzählen oder so, die sie sonst nicht erzählt hätten. In anderen Situationen wiederum, es sind diese Formen der Verunsicherung, wo ich den Eindruck habe, das hilft nicht wirklich in einem einvernehmlichen Spiel immer. Ich habe das lieber, dass Leute eine informierte Entscheidung darüber treffen können, woran sie jetzt hier teilnehmen, dass die möglichst gut wissen, woran sie sind, dass sie immer wissen, sie können hier aussteigen aus dem Spiel, dass eben Menschen wichtiger sind als das Spiel. Und ich mag auch diese Perspektive ein bisschen lieber, dass die Leute es mitgestalten können, als dass die hierher kommen und dann habe ich denen irgendwas ganz Wichtiges, Tolles mitzuteilen, was sie dann bitteschön verstehen und ganz interessant finden sollen. Die sollen bitte ihre eigenen interessanten Ideen mitbringen.
Jetzt gab es ja bei Healing digitale und Offline-Teilnehmer. Wie haben sich diese beiden Welten ergänzt?
Teilweise sehr unterschiedlich. Also es gibt Leute, die es recht unterschiedlich bespielen. Die sind, diese Figuren, die Leute spielen, sind über gemeinsame Interessen verbunden. Technisch sind die erstmal vor allem dadurch verbunden, dass hier halt überall Kameras sind. Die Leute sitzen zu Hause vor ihrer Webcam. Die Leute, die online zu Hause spielen, die haben hier eine überwachende Funktion in dem Spiel. Die bewerten die ganze Zeit, was die Leute im Bunker tun. Das ist also auch ein extremes Machtgefälle. Das ist eine Herausforderung, die Leute trotzdem zu einer spielenden Gruppe zu machen, dass die trotzdem Gefühl haben von, wir spielen hier gemeinsam und füreinander. Dafür ist es wichtig, sie auch außerhalb des Spiels mal miteinander zu verbinden. Ja, so kommen die zusammen und dann erzählen die hier so ein bisschen ihre gemeinsamen Geschichten. Teilweise bleiben die stark dabei, dass es ja in diesem Machtgefälle mit der einseitigen Überwachung und teilweise entstehen dann auch sehr viel abgefahrene Intrigen und so weiter. Und ich kriege auch nicht immer alles mit, was passiert.
Also mich würde sehr die Zusammenstellung der Charaktere interessieren, sowohl die, ich sag mal, Insassen, wie die zustande gekommen sind, ob das die Leute sich vorher selbst ausgesucht haben oder ob das da schon so ein bisschen eine Vorüberlegung gab, ja, wir müssen das jetzt durchmischen.
Ja, teilweise. Die Charaktere von den NPCs, die von Performenden gespielt werden, wie sie jetzt sind, die habe nicht ich entwickelt, sondern die hat der Jonas Klinkenberg entwickelt zusammen mit dem Simon Saale Müller. Und die wurden dann hier vor Ort weiterentwickelt von den Performenden, die sie halt spielen. Das ist eine sehr bunte Mischung. Das sind alles Leute, die aus dem immersiven Theater kommen und auch sehr unterschiedliche Hintergründe, aber trotzdem dabei mitbringen. Also das sind einige Leute, die wir aus deutschsprachigen immersiven Arbeiten kennen. Dann ist da aber auch Tessa Hoda aus Dänemark und Xenia Komosa aus Russland, die hier mitspielen und immer mal wieder so Special Guests, die für ein Wochenende kommen, was natürlich auch total spannend ist. Ja, wir haben uns vor allem in dem Fall erstmal überlegt, wir haben es gar nicht so von den Charakteren aufgesattelt, sondern wir haben es eher über so Spielfraktionen sind wir von da aus rangegangen und haben uns überlegt, was hätten wir eigentlich gerne für Gestalten, für Figuren darin, wo Leute, ja, und oder was hätten wir gerne für Anspielstationen für Leute. Das Spiel lässt sich auch teilweise sehr gut ohne die NPC spielen. Also die Leute haben auch sehr ihre eigene Agenda, aber auch immer einen Bezug zu diesen Figuren, dass man da so ein bisschen ja schon mal einen Anker hat im Spiel und die bieten einem quasi sehr unterschiedliche Herangehensweisen daran an, wie man sich dieses Setting zu eigen machen kann. Da ist eine Figur, die ist so ein gefallener Popstar. Jemand anders ist so ein Superwissenschaftler, der in Ungnade gefallen ist. Dann ja, so eine investigative Journalistin ist also auch eine sehr, sehr bunte Mischung. Und die Leute, die dann mitspielen, die können sich dann aussuchen, auf welche Richtung sie so ein bisschen Bock haben.
Welche Überlegungen nimmst du denn mit aus dem Projekt Healing?
Also ich muss sagen, ich bin gerade noch mittendrin. Ich habe schon währenddessen die ganze Zeit total viele Ideen. Ah, dies müsste man anders machen und so. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass Wir wussten von Anfang an, es wird eine krasse Herausforderung, das ist auf jeden Fall eingetreten. Ich bin im Moment auch durchaus zwischendurch sehr erschöpft. Trotzdem sind es gerade noch so viele Eindrücke, die passieren. Ich muss ehrlich sagen, ich habe im Hinterkopf habe ich schon so einen riesen Batzen von Sachen, ganz viele Ideen darüber, was man mit so einem Format noch machen kann, wie man vielleicht auch Sachen ganz anders gestalten kann. Davon nehme ich sehr viele Ideen mit. Ich werde aber, glaube ich, danach ein paar Wochen brauchen, bis ich das wirklich sortieren kann.
Habt ihr schon Ideen, irgendwie so ein bisschen gebrainstormt, welche Projekte als nächstes anstehen könnten bei DOS Fail?
Ja, auf jeden Fall. Also DOS Fail ist ja erstmal keine feste Gruppe, das ist ein Netzwerk von Leuten, das ist ein Zusammenschluss mit ganz vielen Beteiligten hier in dem Projekt. Spielen wir jetzt im Frühjahr wieder in Hamburg. wieder ein bisschen ein anderes Format, was eher in so eine Streaming-Richtung geht, wo es um Polizeiarbeit geht, zusammen im Theater Kampnagel. Wir haben aber, also ich meine, ich habe mal wieder total Blut geleckt, was so sehr Community-basierte Projekte angeht. Ich will da auf jeden Fall mehr in der Richtung machen. Da liegen auch ein Haufen Sachen in der Schublade. Ich habe aber auch Lust, ehrlich gesagt, genau dieses Projekt noch zu verfeinern und weiterzuentwickeln. Werden wir, glaube ich, auch in einem ähnlichen Setting oder und auch in ganz anderen Settings weiterhin Live-Rollenspiele machen.
Danke, Vanya, dass du heute hier warst und dich den Fragen gestellt hast. Und ja, das letzte Wort gehört dir.
Selber danke. Ich freue mich sehr, über das Projekt zu erzählen. Tatsächlich, für mich ist es ein totales Herzensprojekt, wo ich das sehr, sehr gerne Leuten zeigen möchte und erzählen möchte, was wir hier machen. Auch natürlich, weil ich persönlich natürlich denke, dass es spannend ist, aber weil ich das auch total mag, wie viel Input hier von Leuten noch dann von außen kam, die irgendwie dann beteiligt waren und beteiligt werden. Insofern, ja, vielen Dank, dass du dabei warst, mitgespielt hast. Ich bin jetzt gerade sehr, sehr gespannt auf unseren nächsten Durchlauf heute. Der wird wieder ganz anders werden. Insofern, genau, ja, vielen Dank und in Liz we trust.